Heute zu Gast der Gründer des vermutlich größten deutschen AI-Unternehmens Aleph Alpha, Jonas Androulis.
Bisher waren wir erfolgreicher, als uns viele zugetraut hätten. Aber natürlich müssen wir jetzt gegen 20 Milliarden, die Microsoft gerade auf das Thema wirft, überleben. Wenn uns das gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, hier ein europäisches Pendant zu OpenAI und Microsoft zu bauen, dann wird das natürlich viel wert sein. Aber das bis dahin wird es auch noch die ein oder andere Herausforderung geben. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Seit dem Launch von ChatGPT, also dem Tool, das die Firma OpenAI ja vor einigen Monaten freigeschaltet hat, reden in der digitalen Welt und auch darüber hinaus ganz, ganz viele Menschen über künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, das ist das ganz große Thema. Und entsprechend haben wir uns auch umgeschaut, na, wer macht denn sowas in Deutschland? Was gibt es eigentlich hier für Akteure? Und es gibt eine ganze Reihe, einige davon kommen auch zum Festival im Mai. Unter anderem der Jonas Androulis, der macht Aleph Alpha, eine Firma in Heidelberg. Wenn man sich da näher reinbeugt, dann staunt man, was es für ein Typ ist und wo die jetzt schon sind. In einigen Bereichen können die wohl mit OpenAI oder ChatGPT sehr, sehr gut mithalten. Wie groß das Interesse an AI ist, sieht man übrigens auch sehr schön bei OMR Reviews, also unserer Software-Bewertungsplattform. Da gibt es ja verschiedenste Software-Kategorien und eine davon ist zum Beispiel AI-Tools oder KI-Tools, Firmen wie Neuroflash oder andere. Und da ist seit Jahresanfang das Suchvolumen um 300% gewachsen. Also die Menschen interessieren sich dafür. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hier auch. Jetzt kommt der deutsche Sam Altman, könnte man sagen. Oder vielleicht unsere deutsche, europäische KI-AI-Hoffnung, wie ihr wollt. Jedenfalls eine sehr spektakuläre Geschichte. Es ist alles drin. Man versteht, glaube ich, AI auch viel besser. Man sieht, worum es da geht. Vielleicht habt ihr sogar eine Geschichte gehört, die demnächst noch viel größer werden könnte. Es gibt Gerüchte, dass dort demnächst ein größerer Deal bevorsteht. Wartet es mal ab. Auf geht's erstmal ins Gespräch mit Jonas Androulis. Moin Jonas.
Moin.
Erzähl mal, also du bist irgendwie, wenn ich dich hier so sehe, gefühlt so alt wie ich oder ein bisschen jünger. Wie alt bist du? Wo ging es bei dir los?
Ja, 41 bin ich.
Ja, Treffer.
Ja, perfekt, sehr gut.
Du bist aber eigentlich, sag mal, du hast schon eine echt lange Reise hinter dir. Du bist eigentlich Berliner sogar.
Ich bin in Berlin geboren, genau, aber wir sind dann als ich 6 Jahre alt war, aus Berlin raus. Damals war noch geteiltes Berlin, die Luft war schrecklich, es war ständig Smogalarm. Wir Kinder, ich habe 2 Geschwister, wir hatten Pseudokrupp, also schwere Atemwegserkrankungen und dann haben meine Eltern gesagt, das ist kein schöner Ort hier, um zu bleiben.
Und dann seid ihr dann direkt in den Süden gezogen oder wie war das?
Eigentlich in die Mitte Deutschlands, nach Nordhessen. Von Berlin aus in ein Dorf mit 70 Einwohnern, ein Sackgassendorf mit 70 Einwohnern in ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus.
Und da hast du dich dann gelangweilt und angefangen zu programmieren?
In der Tat, genau. Ich habe mich dann da gelangweilt. Also ich habe da meine Liebe zur Natur her und die ist mir auch bis jetzt erhalten geblieben. Aber was natürlich dann schon war, da gab es jetzt nicht unbedingt einen Chaos Computer Club am Ort. Ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte das Glück, dass mein Vater ist Elektroingenieur. Der hatte immer früh auch Computer zu Hause, hatte Bücher über Programmieren, über Software Engineering und Computer Science vor Ort. Und ich bin dann auch relativ früh in den Amateurfunk-Club quasi da regional gegangen. Also ich habe auch die höchste Klasse von Amateurfunk-Lizenz, kann morsen, habe Antennen selber gebaut und so Sachen zusammengelötet. Also so das hat dann meine Kreativität und meine technischen Skills in meiner Jugend und Kindheit gefördert.
Und hast du dann auch ernsthaft studiert?
Ich habe ernsthaft studiert, so ernsthaft, wie man studieren kann, in Karlsruhe am KIT. Habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann auch, also im Studium schon mehrere Vertiefungen gemacht auf Modeling, also statistische Modelle, KI-Verfahren im weitesten Sinne. Ich habe dann meine Thesis zum Thema Base-Netze geschrieben. Also Base-Netze ja so ein bisschen Vorläufer der neuronalen Netze und habe eigentlich ja immer irgendwo im Bereich gearbeitet, den man heute KI nennen würde.
Also Bayes, glaube ich, mit BAYE, ne?
Genau.
Das war so ein berühmter Mathematiker, der da irgendwie auch schon geforscht hat.
Genau. Da geht's um voneinander abhängige, bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und Bayes-Netze werden eben zum Beispiel so eingesetzt, dass du im medizinischen Bereich, du hast einen Patienten, du weißt nicht genau, was der hat. Und du hast eine gewisse Beobachtung. Da kannst du also zum Beispiel sagen, war der in den letzten 30 Tagen in den Tropen, hat er erhöhte Temperatur, und dann haben diese Base-Netze bilden diesen Zusammenhang ab, sodass ich dann also auf Basis der wenigen Informationen, die ich habe, Wahrscheinlichkeitsverteilungen über mögliche Befunde anzeigen kann.
Und dann hast du aber auch nach dem Studium dann relativ zügig auf Basis dieses Wissens oder dieses Interesses deine erste Firma gegründet.
Die erste Firma habe ich sogar während des Studiums gegründet. Da haben wir eine Logistik-KI-Plattform gebaut. Also da war noch kein Machine Learning mit dabei. Da war der KI-Teil eher sowas wie Operations Research, Planung, Optimierung von Logistikfahrten, dass also zum Beispiel eine Spedition erkennen kann, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Wie können sie vielleicht umplanen? Wie können sie sich optimal verhalten?
Und die Firma dann auch verkauft, schon relativ zügig.
Ja, also genau, verkauft ist so eine Sache. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Riesengeld oder so. Ich habe das halt übergeben an ein anderes Unternehmen, was das weitergeführt hat, was damit besser umgehen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste, wie man so ein Zeug baut. Ich wusste nicht, wie man skaliert. Ich wusste nicht, wie man es groß macht. Genau, es war genug Geld, um mir damals ein Auto zu kaufen, aber hat natürlich mit den Firmen Deals, M&A-Deals, die man heute so hört, hatte das nicht viel zu tun.
Und dann bist du aber in der Gründerwelt weiter drin geblieben, hast dann direkt die zweite Firma gemacht.
Dann habe ich tatsächlich eine Zwischenstation als Investmentbanker und Unternehmensberater gemacht.
Ah, okay, wo warst du da?
Ich war bei der UBS Investmentbank und als Berater am Schluss bei Deloitte Consulting. Ich habe bei Deloitte ein Team geleitet, was Strategic Impact Modeling hieß. Da geht es darum, wie können wir aus mathematischen, statistischen Modellen die richtigen strategischen Handlungsimplikationen ableiten. Denn oft ist es in Unternehmen so, es gibt halt irgendwie Controlling oder es gibt ein Risikomanagement, die bauen ganz aufwendige mathematische Modelle und dann die Unternehmensleitung trifft am Schluss dann die Entscheidung auf Basis eines Reports, wo irgendwie eine Kennzahl drinsteht. Ja, und da war der Gedanke zu sagen, eigentlich müssen wir dieses Wissen über Zusammenhänge, was in diesen Modellen drin ist, müssen wir strategisch verfügbar machen.
Aber das hat dann offensichtlich trotzdem nicht so lange gewährt, die Zeit dort. Also jeweils bei Berater.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt auch schon gar nicht mehr der Jüngste, aber genau, also habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, aber dann mit der Möglichkeit für die zweite Gründung war das einfach die attraktivere Option, als noch weiter dabei zu bleiben.
Was heißt die Möglichkeit? Also wie kam die zustande?
Die kam zustande über einen persönlichen Kontakt. Mein Co-Founder, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, den kannte ich einfach privat. Und wir haben uns immer unterhalten. Und dann hatten wir aus den Gesprächen eben die Idee zu sagen, das ist vielleicht eine coole Gelegenheit. Das war genau der Zeitpunkt, als Computer Vision und Deep Learning groß wurde. Stand noch sehr am Anfang, war noch nicht so in der Breite angekommen. Und dann haben wir gesagt, wir hatten sowieso Lust, zusammenzuarbeiten. Das war für mich auch ein wesentlicher wesentliches Teil der Entscheidung, einfach zu sagen, mit jemandem, mit dem ich sehr schätze, mit dem ich einfach gerne Zeit verbringe, gemeinsam zu arbeiten, ist eine super Vorstellung.
Und die Firma hat auch einen ungewöhnlichen Namen, zumindest für meine Ohren. Pallas Ludens heißt die.
Ja, genau.
Was ist das? Warum?
Es gibt ja die Pallas Athene, die steht auch bei uns in Karlsruhe auf dem Hof in der Uni. Also es ist die Göttin der Wissenschaft. Und es gibt den Homo Ludens, das ist der spielende Mensch. Also Ludens auf Latein ist eine Art des Spielens. Und weil wir mit der Firma Wissenschaft spielerisch gelöst haben, war der Name eigentlich ganz passend. Aber ist ein bisschen ungewöhnliche Namensgebung. Man sieht ein gewisses Muster vielleicht in meinen Firmennamen. Aleph Alpha ist ja auch so vielleicht ein ganz, nicht ganz konventioneller Name.
Allerdings, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das heißt also, Pallas Ludens, was habt ihr da jetzt, sagen wir mal, für Normalmenschen zu beschreiben, was habt ihr da gemacht?
Also im Bereich des Supervised Learning, dann war es, es funktioniert so, dass Maschinen, KI-Systeme ein vom Menschen definiertes Signal lernen nachzuahmen. Und dieses Signal könnte zum Beispiel sein, eine Box um einen Fußgänger, also Automotive-Umfeld, wir haben Kameras an den Autos, wir haben Fußgänger, die da rumlaufen und meine KI, die im Auto drin ist, soll diese Fußgänger erkennen. Was dann typischerweise passiert, ist, dass man ganz viele Kamerabilder aufnimmt, also man fährt mit Autos rum und nimmt Videos und kann Bilder auf, hat dann Millionen und viel mehr Bilder und dann gibt man diese Bilder zu sogenannten Annotations- oder Labeling-Anbietern, die dann dieses Signal auf die Bilder malen, die dann also die Millionen Bilder nehmen und jeden Fußgänger, der auf einem der Bilder drauf ist, mit der Maus markieren. Und dann trainiert man die KI so, dass sie genau diese Zuordnungsvorschrift von Input, ein Bild von einem Auto oder aus einer Autokamera und einem Output der Box um den Fußgänger, dass sie das lernt. Und dieses Vorgehen hat ein paar Nachteile. Es ist zum einen extrem dumm im weitesten Sinne, dass ich also auch Dinge, die für mich gar keine zusätzliche Information mehr darstellen, markiere mit aufwendiger Handarbeit, dass aber auch viel Unsicherheit in dem ganzen Prozess drin ist. Und was wir gesagt haben, ist, wir wollen schlau sein, wie wir dieses menschliche Signal und das, was die KI weiß, wie wir das kombinieren können, dass wir also sehr gezielt sagen, welche Frage wollen wir genau welchem Menschen stellen, um diese Probleme zu lösen. Und wir waren damals in ich glaube 200 Videospielen auch integriert. Also so im Prinzip kann man sich das so ähnlich vorstellen wie so ein Capture, nur ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mächtiger mit Gamification-Elementen. Und dadurch, dass wir halt eben so schlau dann KI und Mensch kombiniert haben, konnten wir damals Dinge lösen, die zu dem Zeitpunkt noch keiner anderer lösen konnte. Das geht so in den Bereich Sensor Fusion, also wenn man so LiDAR, Radar, IMU, also Bewegungssensor, verschiedene Kameraperspektiven an Autos dran hat, dann muss man all diese verschiedenen Sensoren irgendwie so zusammenbringen, dass es im vierdimensionalen Sinn macht. Und das konnten wir zum damaligen Zeitpunkt besser als jeder andere.
Okay, aber das heißt, am Ende sollte das auch schon live eingesetzt werden. Also das war dann nichts irgendwie für man wollte dann autonomes Fahren im echten Zeit irgendwie optimieren dadurch oder möglich machen.
Also ja, das wurde von unseren Kunden natürlich eingesetzt. Da geht es nicht um die Technologie, die mitläuft, während das Auto fährt. Sondern da geht es um eine Technologie, die der KI, die dann nachher im Auto drin sein wird, hilft zu lernen. Also eher so ein zum Lernen, dass halt Menschen und Maschinen gut zusammenarbeiten können, damit die KI gut lernen kann.
Okay. Okay. Also das heißt, KI trainieren, das hast du ja gerade beschrieben, in Videospielen und so ist dann halt immer die Idee, man muss ja Datenmengen sammeln. Also man muss ja irgendwie an große Datenmengen kommen, damit man eine Basis hat, auf der dann irgendwie diese KI sich trainieren kann. Das ist schon das Prinzip, ne?
Genau, das ist das Prinzip. Und es kommt da gar nicht so nur auf die Quantität der Daten an. Es kommt eigentlich darauf an, dass ich die richtigen Daten habe. Und das war eben auch eine der Dinge, die wir besonders gut konnten, dass wir rausfinden konnten, was sind denn genau die richtigen Beobachtungen, wie muss ich welchen Menschen da um Hilfe bitten, damit ich besonders in hoher Qualität und besonders effizient lernen kann als KI.
Mhm. Und diese Firma wird dann hinterher von Apple jedenfalls gekauft?
Dazu, das kann ich nicht kommentieren, aber ich war dann auf jeden Fall danach in leitender Funktion in der KI-Forschung bei Apple.
Okay, also das heißt, mit oder ohne Firma wissen wir nicht, aber jedenfalls, du bist dann sozusagen ansatzlos von diesem Job in deiner eigenen Firma zu Apple gewechselt. Man darf dann unterstellen, dass das irgendwie mit der Firma was zu tun hat, mit deinem dort erworbenen Wissen.
Das darf man unterstellen, ja.
Und bist dann auch nach USA gezogen und hast dann da wirklich im Apple-Hauptquartier dann so eine Special Projects-Truppe geleitet.
Ja, genau. Also ich habe nicht die komplette Special Projects geleitet. Ich war halt KI-Forschung. Ich war die Special Projects natürlich vor allem, findet das in den USA statt. Aber das Team, also ja, ich war viel in den USA, ich war nicht nur in den USA, aber natürlich war das Zentrum der KI-Forschung für Special Projects in den USA. Und da habe ich viel gelernt. Also das war eine wilde Zeit.
Apple ist ja gar nicht so die erste Hausnummer, an die man denkt, wenn man an KI denkt, oder ist das falsch?
Es ist richtig, dass man nicht so an Apple denkt. Das liegt zum Teil auch daran, dass Apple natürlich extrem zurückhaltend ist mit Veröffentlichungen. Also Apple hat sehr gute KI-Leute, aber hat in der Zeit, bevor ich dort war, eigentlich nie irgendwas veröffentlicht, ist nie auf Konferenzen als Apple aufgetreten. Das hat sich tatsächlich in meiner Zeit, während ich da war, geändert für einen Moment. Da gab es also dann auf der NeurIPS, einer der wichtigsten Konferenzen für KI, eine Präsentation, wo ich im Team dann auch mitgearbeitet haben. Oder gab einen Blog, es gab Paper, die veröffentlicht. Also das war gerade in der Zeit, hat sich diese Einstellung Apples und das Verhalten so ein bisschen geändert und wurde ein bisschen offener, man hat ein bisschen mehr einen kollaborativen Ansatz gewählt. Dennoch ist Apple sicherlich unter all den Technologieriesen mit der verschlossenste.
Und die Zeit, also von der Firmengründung bis dann bis dann zu deinem Wechsel zu Apple und dann die Zeit bei Apple, wie viele Jahre waren das in Summe dann?
Das waren nicht mal 3 Jahre, hat die Firma existiert und dann war ich 3 Jahre bei Apple.
Trotzdem hast du dich dann irgendwie entschieden, nach den 3 Jahren bei Apple irgendwie wieder zurückzukommen nach Deutschland, was Neues, Eigenes zu machen.
Ja, genau. Das war also eigentlich zwei wesentliche Trigger dafür. Der eine war die technische Faszination. Ich habe in der Zeit viel gelernt und viel gesehen und habe auch gesehen, dass es KI-Systeme, KI-Modelle gibt, die ich wirklich beeindruckend fand, wo ich wirklich gemerkt habe, das könnte große Implikationen haben. Das sind KI-Systeme, die eine ganz andere, ja ganz prinzipiell ganz anders funktionieren. Wir hatten ja vorhin dieses Supervised Learning, wo die KI einfach ein Signal nachmacht. Also und die so ein Fußgängererkenner zum Beispiel, der wird nie in der Lage sein, mehr zu tun als Fußgänger erkennen. Und der kann auch nie besser sein als 100% Fußgänger richtig erkannt. Ja, das heißt, egal wie groß ich das mache, egal wie viel Daten ich da drauf werfe, ich kann nie mehr aus diesem System rausholen, als alle Fußgänger richtig zu erkennen. Und das ist natürlich ist praktisch, aber ist jetzt nicht irgendwie besonders faszinierend. Und diese neue Generation von KI, die eben damals gerade so ein bisschen anfing, die kann uns Dinge zeigen, die kann den Menschen übertrumpfen, die kann uns Dinge tun und zeigen und von denen können wir Dinge lernen, die uns grundsätzlich neu sind, die irgendwo superhuman sind in ihren Fähigkeiten. Und das ist eine andere Designphilosophie für KI und das hat mich sehr fasziniert und habe auch damals schon vermutet, dass das große Auswirkungen haben wird.
Und dann hast du entschieden, weil das jetzt gerade kommt und da kommt eine neue Welle sozusagen, auf die gehst du selber drauf und zwar nicht irgendwie im Silicon Valley, sondern in Heidelberg.
Genau, ich wollte an der Technologie arbeiten, die hat mich fasziniert. Dazu kam auch die Tatsache, dass Konzernmanagement für mich keine so richtig artgerechte Haltung ist.
Aber trotzdem hätte man ja mit deinem Background dann da nach 3 Jahren Apple irgendwo im Silicon Valley gründen können. Also machen
stimmt,
ja viele Deutsche auch.
Das hätte man machen können. Das wollte ich nicht machen, einfach weil Ich glaube, dass, also zum einen gefällt es mir in Heidelberg, ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, dass wir eine unabhängige KI-Firma haben, KI auch Forschungsfirma haben, die ungefähr in derselben Liga mitspielt wie das, was in USA und China passiert.
Also das heißt, du bist dann, sagen wir jetzt mal ein bisschen groß formuliert, auch durchaus aus patriotischen Gründen zurückgekommen nach Deutschland?
Also ja, patriotisch oder idealistisch. Es geht ja jetzt nicht nur um Deutschland für mich, es geht um ganz Europa und auch die Welt. Ich glaube, so ein Gleichgewicht der Mächte ist generell eine gute Sache. Ich wollte einfach an einer Sache arbeiten, die Bedeutung hat. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht mehr so richtig motivieren können für ein normales, in Anführungszeichen, Startup, das halt irgendein Produkt, irgendeine Nische findet und da etwas baut. Ja, und ich gehöre zu der masochistischen Sorte Mensch, die Spaß daran hat, für eine Sache zu kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Okay, und dann Heidelberg, die Gegend kanntest du und dann bist du da hingegangen? Oder war auch der Grund, dass da besonders viele gute Universitäten sind oder sowas?
Ja, das hat natürlich geholfen. Wir hatten mit die Pallas Ludens, die war auch schon in Heidelberg. Also insofern kannte ich die Gegend. Und natürlich ist es in Heidelberg so, wir sind umgeben von ein paar der besten Hochschulen in dem Bereich, die man sich vorstellen kann. Ja, das Tübingen zum Beispiel, Cyber Valley mit Christian Kersting von der TU Darmstadt arbeiten wir eng zusammen. Ich selber war ja in Karlsruhe. Also ist ja alles ist relativ nah dran.
Generell sagst du ja auch, dass deutsche Absolventen in dem Bereich KI, also im weitesten Sinne, was da alles zugehört, Mathematik, Informatik, dass die auf Weltniveau aktuell noch ausgebildet werden. Also wenn du in Deutschland in diese entsprechenden Studiengänge rauskommst, dann bist du Weltklasse oder zumindest hast dann eine Ausbildung, die Weltklasse ist. Man muss sich da überhaupt gar nicht verstecken vor jetzt Hochschulen in den USA oder China oder so.
Das ist absolut so. Das habe ich auch bei Apple gesehen. Also deutsche Absolventen, deutsche Hochschulen sind Weltklasse. Wir haben ein paar natürlich gibt es in jedem Jahrgang auch Blindgänger, aber die besten deutschen Absolventen sind auf absolutem Spitzenniveau. Leider war es eben bis vor kurzem oder eigentlich immer noch in Teilen so, dass die oft nicht für deutsche Firmen, für europäische Firmen dann arbeiten.
Sondern dann gehen die direkt nach dem Studium dann in die USA oder so?
Genau, also gehen entweder direkt rüber oder arbeiten hier in Europa für US-Konzerne. Das gibt es natürlich auch.
Und dem wolltest du auch ganz bewusst was entgegensetzen, ein Gegenangebot machen?
Ja, ich finde es erstrebenswert, daran zu arbeiten, dass wir unsere KI-Zukunft und die Wertschöpfung damit, dass wir die wieder unter Kontrolle kriegen.
Wir im Sinne von Europa, dass wir selber da genau. Okay. Und dann kam also dann die Gründung von Aleph Alpha. Muss man kurz sagen, also auch da, was ist da das Wortspiel? Wo kommt das daher?
Das ist aus der Mathematik. Da gibt es Aleph 0. Aleph 0 ist die kleinste Menge der unendlichen abzählbaren Zahlen. Also so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, also halt unendlich. Und Aleph Alpha ist die alphaste Menge der unendlichen abzählbaren Zahlen. Und ich fand zum einen den Klang natürlich schön von Aleph Alpha. Ich finde auch dieses Symbol der unendlichen Möglichkeiten attraktiv, ja, gefällt mir. Und Alpha ist ja sowieso im Bereich KI ein gern benutzter Buchstabe. Es gibt ja irgendwie Alpha Star, Alpha Go. Also insofern fand ich es passend. Mhm. Es funktioniert international gut, der Name. Also.
Und wann hast du es gegründet?
Das war 2019.
Okay, also noch gar nicht so lange her. Und direkt schon Anfang an gesagt, okay, ich habe hier eine Vision und jetzt brauche ich Investoren. Und da hast du erstmal angefangen, an einem Produkt zu arbeiten oder wie ging das los?
Am Anfang habe ich es quasi selber finanziert zum Loslaufen. Und nach einem Jahr haben wir dann die Seed-Runde gemacht und Investoren mit reingenommen.
Mhm. Und was ist das Geschäftsmodell also der Firma oder woran arbeitet ihr ganz konkret?
Wir bauen, also wir erforschen und bauen KI. Ähnlich wie es eine OpenAI macht, ähnlich wie es eine DeepMind macht. Und diese Technologie, die wir bauen, die wollen wir Unternehmen, die wollen wir Behörden zur Verfügung stellen, damit die in der Lage sind, diese neue Ära der KI souverän zu betreten und eben nicht gezwungen werden in die Azure Cloud oder nicht sich sorgen müssen, dass Teile ihrer Wertschöpfung verloren gehen und dann irgendwo am Schluss jemanden aus den USA gewinnen.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR. Zurück zum Podcast. Also eine KI bauen heißt in dem Sinne, ihr baut eine Software, einen Algorithmus, den man dann kostenpflichtig nutzen darf, wenn ich es richtig verstehe. Also das ist ja so ein bisschen bei ChatGPT, ist es ja auch so, wenn man das häufiger machen möchte, dann muss man dafür bezahlen. Also ihr habt dann auch sozusagen einen Algorithmus, den man als Volumenmodell dann bezahlt, dafür, dass man den nutzen darf. Und das ist am Ende dann ja ein ziemlich simples Modell. Also ihr stellt eine Service zur Verfügung und der wird dann nach Verbrauchsmengen abgerechnet.
Das ist das Basismodell und das ist simpel. Das ist das, was viele Startups nutzen, die unsere Technologie im Hintergrund einbinden. Wir haben aber auch, und das ist ja so ein bisschen der Fokus unserer Tätigkeiten, mit großen Unternehmen, mit großen Konzernen, mit denen wir dann mehrjährige Verträge abschließen, die also diese Technologie lizenzieren und dann integrieren und daraus dann eigene Produkte bauen oder das in ihren eigenen Systemen optimal einsetzen können. Und das ist so ein bisschen das, wo wir eigentlich fokussiert drauf sind, dieses verbrauchsbasierte API-Business. Das passiert und das freut mich auch, aber das ist nicht so, dass wir darauf irgendwie Marketing oder Business Development Aktivitäten fokussieren.
Aber am Ende ist es ein B2B-Modell. Also normale Menschen werden jetzt mit Aleph Alpha nie in Berührung kommen, sondern es steckt dann in irgendwelchen anderen Produkten drin, die man so kennt, aber euch selber sieht man da eigentlich gar nicht.
Richtig, genau. Wir sind dann eventuell ein Conversational Interface, was irgendein Konzern oder eine Behörde verwendet. Also sowas in der Richtung. Da kann man dann schon mit unserer Technologie in Berührung kommen. Aber wir selber wollen an den Endverbraucher nichts verkaufen. Mhm.
Ihr habt auch nur deutsches Geld bislang genommen, ne? Also ich rede das heißt, deine Philosophie setzt sich da so ein bisschen fort. Also die Investoren, ein paar kennt man ja auch irgendwie, ich glaube, Early Bird war auch schon mal ein Kollege im Podcast, Lakestar, der Klaus Hommel ist da, glaube ich, dahinter, 468 Capital, da ist der Alexander Kuttlich, auch. Also das sind alles so die, sagen wir mal, deutsche. Du hättest ja wahrscheinlich auch, also zumindest wenn man das so aus der Ferne wahrnimmt, dann denkt man ja, hätte ich jetzt getippt, da ist jetzt irgendwie Sequoia investiert oder irgendwelche Superstar globalen Brands von Investoren. Aber nein, deutsche Firmen. Warum?
Naja, das hat alles mit der Mission zu tun. Auch das ist eine Sache, also so im Vorfeld die Gespräche, die ich geführt habe, ja, da haben viele gesagt, das klappt nicht. Also eine KI-Forschungsfirma mit auf Spitzenklassenniveau in Deutschland bauen, klappt nicht. Das mit deutschen, europäischen Investoren finanzieren, klappt nicht. Ja, ist uns gelungen. Also ist in der Tat etwas Außergewöhnliches, ist, soweit ich weiß, auch der deutsche Deep Tech-Finanzierungsrekord.
Weil so viel Geld da reingeflossen ist.
Ja, genau, weil es halt eben also für US-Verhältnisse nicht unbedingt viel Geld ist, aber für deutsche Verhältnisse war das dann doch schon viel Geld.
Welche Summe reden wir jetzt insgesamt?
Wir haben insgesamt 28 Millionen Euro von VCs.
Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Listen, auf denen steht, was könnten die nächsten deutschen Unicorns sein, oder es gibt so Rumors im Markt, was ihr jetzt aktuell wert seid. Und also ihr werdet schon zumindest mal gehandelt als kommendes Unicorn. Oder vielleicht seid ihr sogar schon eins. Was ist da so dein Take zu?
Also wenn uns das gelingt, bisher waren wir erfolgreicher, als uns viele zugetraut hätten. Aber natürlich müssen wir jetzt gegen 20 Milliarden, die Microsoft gerade auf das Thema wirft, überleben. Wenn uns das gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, hier ein europäisches Pendant zu OpenAI und Microsoft zu bauen, dann wird das natürlich viel wert sein. Aber das bis dahin wird es auch noch die ein oder andere Herausforderung geben.
Also macht ihr jetzt schon Umsatz?
Ja, wir machen Umsatz, genau. Also wir auch ganz ordentlich. Wir sind, ich glaube, was man sagen kann, ist im Vergleich zu den anderen Startups in dem Bereich, haben wir, was Kommerzialisierung angeht, sogar die Nase vorn.
Also sag mal eine Größenordnung?
Siebenstellig.
Okay, siebenstellig. Also ist das nicht jetzt irgendwie 50 Millionen, aber eher so.
Nein, genau. 50 also, Millionen. Aber es ist so, also der Vorteil ist an dem, was wir machen, diese Technologie, also so ein Modell zu betreiben im Internet und per API zur Verfügung zu stellen, das braucht sehr viel Ressourcen. Man braucht also GPUs, man braucht spezial Hardware, um das zu betreiben, und die ist relativ teuer. Und das führt dazu, dass so ein Betrieb, dass man gar nicht so viel Marge damit machen kann, weil eben der Betrieb, der technische Betrieb, so teuer ist. Da haben wir aber den Vorteil, dass eigentlich unser Fokus und unser Geschäftsmodell gar nicht unbedingt auf diesen Betrieb, API, fokussiert, sondern dass wir eben diese mehrjährigen Lizenzierungsverträge mit großen Unternehmen machen wollen. Und das ist ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell, wo wir natürlich viel Kontrolle und Empowerment an die Unternehmen geben, wo wir dann aber natürlich mehr Marge machen können.
Wie viele Menschen arbeiten denn aktuell für Aleph Alpha?
50.
50, okay. Und sag mal, das heißt, irgendwie jetzt aktuell, würdet ihr das weiter bauen? Oder ich meine, es gibt ja diese großen Allianzen, die man lesen kann, OpenAI, Microsoft und so. Ist sowas für euch auch ein Thema, dass da jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendeine, in Deutschland müsste man ja wahrscheinlich dann, wer könnte das sein? Weil SAP oder so, irgendwie eine große europäische Firma, sich ähnlich aufstellt wie eine Microsoft, oder kann man das alleine durchhalten? Oder wollt ihr jetzt die nächste große Runde machen? Oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, das wird sich zeigen, ob wir das alleine durchhalten können. Wir haben momentan, dadurch, dass wir unabhängig sind, das ist ein Wert an sich. Ja, wir haben viel Kunden und Partner, die uns genau deswegen auch schätzen, weil wir unabhängig sind. Weil wir es unseren Kunden ermöglichen, in jede Cloud zu gehen und auch on-premise, also auch in eigener Infrastruktur die Technologie verwenden zu können. Das macht uns einzigartig. Das können aktuell nur wir oder das bieten nur wir. Also diese Unabhängigkeit hat Vorteile für uns, aber natürlich ist es auch sehr attraktiv, einen starken Partner zu haben. Denn, ja, wie du sagtest, Microsoft, also OpenAI hat durch die Partnerschaft mit Microsoft natürlich viele Vorteile, was die Kommerzialisierung angeht, was den Vertrieb angeht, aber natürlich auch, was die Finanzierung angeht.
Ich wollte sagen, da spielen jetzt Milliarden eine Rolle. Also das ist die Frage, ob man das dann von VCs bekommen kann, gerade so in der aktuellen Phase, wo ja generell alle da ein bisschen vorsichtig sind, irgendwie auf der Investitionsseite. Ja, also ich meine, am Ende werden doch wahrscheinlich auch die großen amerikanischen Firmen bei euch anklopfen. Also ich meine, die jetzt bei OpenAI nicht zum Zug gekommen sind und nichts Eigenes haben. Also Google hat ja, glaube ich, viel Eigenes gebaut. Gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen, Salesforce und sonst wem. Also da wahrscheinlich führst du schon eine Menge Gespräche in der Richtung.
Ich führe ein paar spannende Gespräche gerade, ja.
Okay. Man kann auch lesen, dass das, was ihr am Ende an Leistungen erbringt, das ist auch wohl wettbewerbsfähig oder sogar in Teilen besser als das, was wir jetzt so bei ChatGPT und so sehen können. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt da so einen Artikel bei Heise und so, habe ich jetzt ein bisschen gelesen, und da steht am Ende drin, dass ihr da total wettbewerbsfähig seid.
Das, glaube ich, kann man sagen. Es gibt Dinge, die OpenAI besser kann, die ChatGPT besser kann. Also unser Modell kann zum Beispiel jetzt nicht die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Stil von Jar Jar Binks so gut schreiben wie ChatGPT. Also da gibt es absolut Sachen, wo die USA und Microsoft die Nase vorne hat. Und dann gibt es andere Sachen, wo wir die Nase vorne haben. Wir haben zum Beispiel die Multimodalität haben wir erfunden, also dass man diese Systeme eben nicht nur mit Text, sondern auch mit Text- und Bildkombinationen verwenden kann. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen eine neue Form der Erklärbarkeit und der quasi Steuerung, dass man also diese Halluzinationen, Falschinformationen besser erkennen oder verhindern kann. Also wir sind, was auch Benchmarks angeht, die haben wir vor ein paar Tagen veröffentlicht, sind wir vergleichbar mit GPT-3. haben ein paar Vorteile. OpenAI hat ein paar Vorteile. Jetzt kommt aber natürlich dieses Jahr wahrscheinlich GPT-4. Das heißt, darauf sollten wir uns jetzt nicht ausruhen.
Aber am Ende geht es sowohl bei OpenAI als auch bei euch dann jetzt derzeit vor allem um Sprache.
Also wir haben die Multimodalität seit 2021. Die haben wir entwickelt, die haben wir erfunden. Unser Modell kannst du mit jeder Bild-Sprach-Bild-Kombination verwenden. Vor wenigen Monaten haben wir das einzige multimodale Bilderzeugungsmodell veröffentlicht. Da haben wir also aus mehreren Texten und Bildern in der Kombination neue Bilder erzeugen können.
Aber also trotzdem, wir haben ja anfangs gesprochen, wir sind die allererste Firma, da ging es um Logistikoptimierung, die zweite, da ging es dann um sozusagen Fußgänger zu erkennen. Und jetzt hat man das Gefühl, irgendwie alle reden von KI und diesen großen Sachen. Aber die Firmen, auf die es sich dann zuspitzt, die machen, sagen wir, im weitesten Sinne Erkennung oder ja, wenden das ganze, die ganze Technologie an auf sprachliche Sachen.
Sprachmodelle spielen aktuell eine sehr große Rolle. Und das liegt daran, so erkläre ich es mir, dass in Sprache, das geht ja nicht nur um die Sprachfähigkeit an sich, es geht auch darum, dass diese Modelle an allen Texten, die Menschen je erzeugt haben, lernen können. Und alle Texte, die Menschen erzeugt haben, die enthalten eben auch unser Wissen, unser Denken, also die ganzen Strukturen unseres Denkens, die ganzen Schatten der menschlichen Intelligenz sind in Texten enthalten und deswegen kann eine KI, die auf diesen Texten, auf dieser großen Menge des Universums, der aller möglichen Sprache trainiert wurde, kann dann eben etwas, was so aussieht wie Denken.
Okay, das heißt, wenn man über KI aktuell spricht, dann spricht man über Sprache als den Anwendungsraum oder den Bereich, in dem es passiert. Also manchmal gibt es ja so Horrorvisionen. Ich glaube, der Elon Musk hat mal gesagt, er fürchtet sich dann vor irgendwelchen Kriegern, die dann irgendwie auf AI-Basis irgendwie ganze Heere betreiben und dann irgendwie die Menschheit niederschlagen und so. Das ist ja was über Sprache deutlich hinausgeht, aber da sind wir noch gar nicht.
Das sind wir noch nicht. Also natürlich gibt es auch Firmen, die KI auf militärische Themen anwenden. Auch das ist wichtig. Als Quelle der menschlichen Intelligenz kann ich eigentlich jeden Wissensprozess, also jeden informationsbasierten Wertschöpfungsprozess, den kann ich irgendwie mit Sprache abbilden. Ja, ich kann also alles, was im Zweifelsfall eine Intelligenz vonnöten hat, kann ich irgendwo auf die Welt, in die Welt der Sprache bringen. Und das macht eben diese Sprachmodelle so vielseitig.
Ist es so, dass dieses sozusagen Angebot von ChatGPT, dass man ja als, wo ja jeder einfach mal mitspielen kann, man muss sich nur einen Account anlegen, dann kann man da sozusagen das ausprobieren, das ist ja doch was sozusagen viral gegangen ist in den letzten Monaten, wo alle so fasziniert waren, das könntet ihr auch anbieten, rein technisch, aber ihr könnt es euch nicht leisten, kommerziell, weil sozusagen die ganzen Rechenoperationen, die man dann sozusagen kostenlos uns allen Nutzern, da neugierigen Menschen ermöglichen würde, das wäre für euch viel zu teuer, das zu bezahlen?
Ja, also im Prinzip schon. Wir haben auch eine ähnliche Technologie, was bei ChatGPT, was diese Technologie so beeindruckend gemacht hat, gerade auch im spielerischen Umgang, ist ein Feintuning des Modells auf Basis eines Datensatzes, der von Menschen annotiert wurde. Also was Microsoft OpenAI gemacht haben, ist, sie haben sehr viele, also tausende Menschen dafür bezahlt, dass sie einen Datensatz erstellen, der ja die menschliche Präferenz, unseren quasi Geschmack in der Interaktion mit so einer KI enthält und haben diesen Datensatz dann genutzt, quasi oben, also um das Basismodell zu ChatGPT zu machen. Und das Besondere an dieser Sache ist eben, dass das recht aufwendig war. Also allein die Erstellung dieses Datensatzes hat ungefähr so viel gekostet, wie wir als Firma insgesamt ausgegeben haben. Ja, und dann, was du auch noch sagtest, stimmt natürlich auch. So ein Testbetrieb, der viral geht, der ist natürlich allein schon von den Betriebskosten unglaublich teuer.
Weil da immer Serverleistungen hinterstehen und immer, also irgendwie musst du die Rechenoperation bezahlen, sozusagen.
Genau.
Aber trotzdem würdest du dir da vorwerfen, dass du da so im Marketing auf einmal rechts überholt wurde oder links überholt wurdest, weil mittlerweile redet die ganze Welt von denen. Und das ist ja auch was wert. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, da OpenAI ist sozusagen die Benchmark und wir reden ja auch drüber und im Nachhinein hätte man da nicht auch irgendwie so ein Case Study irgendwie machen müssen oder das Geld auch in so eine Richtung ausgeben müssen. Dann sagst du, nee, ist nicht unser Modell, da bringt eigentlich einem gar nichts, dass jetzt die ganze Welt oder alle möglichen ahnungslosen Menschen über OpenAI reden. Das ist für dich vollkommen egal.
Nein, das ist sogar hilfreich. Wir hätten das nicht machen können. Also wir hätten nicht die Mittel gehabt, die Möglichkeiten gehabt, diese Sichtbarkeit international herzustellen. Ja, das heißt, OpenAI war schon immer sehr gut, was Marketing angeht. Also OpenAI hat es immer schon geschafft, die eigene Technologie sehr gut in die Sichtbarkeit zu kriegen. Und wir konnten diese Aktion, auch dieses Feintuning, das hätten wir alles nicht so machen können, wie es Microsoft und OpenAI tun konnte. Und insofern hilft es uns, weil jetzt dadurch, dass das so viral gegangen ist, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat jeder gemerkt, dass wir in der industriellen Revolution stecken. Also auch Menschen, die sich nicht so mit KI beschäftigt hatten, die haben jetzt das gesehen, die haben jetzt Beispiele gesehen, die haben mal mit ChatGPT rumgespielt und die haben jetzt alle gemerkt, jetzt passiert gerade irgendwas Überraschendes, es passiert schnell und es hat große Auswirkungen und jedes Unternehmen denkt jetzt darüber nach. Jedes Unternehmen der Welt, würde ich mal unterstellen, denkt, was ist unsere Strategie, wie wollen wir diese industrielle Revolution angehen? Und das hilft uns, diese Sichtbarkeit auf das Thema hilft uns sehr.
Aber ist es nicht verrückt, dass jetzt nur, weil die jetzt so einen Case gebaut haben, auf einmal, random, jetzt auf allen Konferenzen, in allen Publikationen, überall, das auf einmal gehypt wird? Also das hat ja jetzt mit der, ich unterstelle mal, die Entwicklung geht ja relativ linear voran. Also man beschäftigt sich jetzt seit Jahren damit, du bist schon seit Jahren da dran. Und auf einmal jetzt, weil die da so ein, ja, interessant zu benutzen, das für alle Menschen offenes Ding geschaffen haben, reden auf einmal alle drüber. Das wirkt so irgendwie auch so willkürlich.
Ja, das stimmt. Das ist aber natürlich eine, man sieht da eine Linie, also das hat System, da ist ein roter Faden dahinter. Ja, bereits GPT-2 hat damals relativ viel Presseaufmerksamkeit bekommen, aber natürlich war ich auch überrascht davon, wie stark ChatGPT jetzt in die Sichtbarkeit kommt. Ich war in Davos auf so einem Panel zu AI. Ganz Davos gab es eigentlich nur drei Themen: Ukraine, Nachhaltigkeit und ChatGPT. Ja, das ist natürlich schon verrückt.
Aber ist das gerechtfertigt, würdest du sagen? Also ist da jetzt wirklich ein Quantensprung oder ist es eigentlich nur der nächste Schritt einer ohnehin schon seit Jahren laufenden Evolution? Oder erleben wir jetzt wirklich hier aktuell gerade im Jahr 22 oder 23 einen Quantensprung?
Beides. Also zum einen ist es eine sinnvolle Weiterentwicklung, die zu erwarten war von jedem, der quasi in dem Bereich unterwegs ist. Es ist aber dennoch eine der wichtigsten Entwicklungen, in der wir jetzt drin sind, die es je gab in der Menschheitsgeschichte. Wir sind in einer der, wie McKinsey in einer Studie schätzt, stärksten, schnellsten verlaufenden industriellen Revolutionen. Und insofern ist, ja, macht das Sinn. Es ist nichts, was nicht erwartet wurde, aber es ist dennoch eine Entwicklung, die sehr ernst zu nehmen ist und die auch weitreichende Implikationen hat.
Jetzt suche ich ja immer nach den Punkten, wo so eine neue Entwicklung auch wirtschaftlich was verschiebt und jetzt Milliarden, sagen wir mal, neu allokiert oder irgendwo wegnimmt. Und das Ganze, so. Dann frage ich mich, wie kann das denn jetzt passieren? Also ich sehe, dass das jetzt da ist und dass man das irgendwie nutzen kann und so und da rumspielen kann, aber also dann höre ich, die erste Anwendung, die jetzt demnächst käme, wo man das dann erleben könnte, die ganze Möglichkeiten von KI, wäre dann bei Vervollständigen von To-Do-Listen, dass man dann irgendwelche Kalkulationen würden dann automatisiert, so wie man das schon so auch kennt von irgendwelchen Autocorrect-Lösungen bei früher bei Word oder jetzt bei irgendwelchen Schreibprogrammen, die gäbe es dann demnächst noch in besserer Form. Da denke ich mir, ja gut, das ist ja schon mal erfreulich, aber es spart viel Zeit und macht das dann die Texte besser. Aber ist das jetzt wirklich die Applikation, die Milliarden verschiebt?
Was wir hier haben, ist eine sowie Elektrizität. Ja, wir haben was erfunden und jetzt fangen sehr viele Firmen, Startups, aber auch etablierte Unternehmen an, Lösungen zu bauen, Produkte zu bauen, zu integrieren, um diese Möglichkeit in die Anwendung zu bringen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, die aktuell sehr gut funktionieren. Einer ist natürlich der, wie du ein bisschen auch erwähnt hast, dass wir beim Schreiben Hilfe haben. Ja, also jeder, der professionell schreibt, der Texte von hoher Qualität schreiben will und muss, der kann die Technologie sich zunutze machen bei dem Schreiben. Da gibt es zum Beispiel solche Anbieter wie Language Tool. Das ist ein tolles Unternehmen, was eben diese Technologie nutzt und dann so eine Schreiboberfläche mitmacht, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es gab im Bereich Copywriting, also wenn ich jetzt irgendwo Werbetexte schreiben will und so. Also gerade diese ganzen Branchen, Journalismus, Content-Branchen, die sind in Aufruhr. Was wir im Fokus haben, ist eigentlich sind Arbeitsschritte, die extrem komplex sind und die auch sehr kritisch sind. Also zum Beispiel juristische Arbeitsschritte, medizinische Arbeitsschritte in der Finanzwirtschaft. Das sind so Themen, wo es gar nicht so einfach ist, dass man sagen könnte, es gibt irgendwie eine Frage und dann gibt es eine Antwort und die ist entweder richtig oder falsch, sondern es ist eigentlich immer eine Orchestrierung und ein Abwägen von komplexen Perspektiven auf ein Thema.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Okay, aber sag nochmal dann vielleicht, wo du erwartest, dass das jetzt irgendwie zumindest sich zum ersten Mal zeigt in der Neubewertung von Firmen von oder Neuentstehung von Firmen. Also, oder mal noch konkreter gefragt, wird es jetzt dazu führen, dass Bing Google wirklich erheblich beeinträchtigt und Marktanteile abjagt zum Beispiel?
Das kann passieren, ja. Ich habe noch nie, ich glaube, das erste Mal seit jeher, dass Machine Learner sich auf eine Bing-Warteliste eintragen. Da ist schon passiert viel. Es gibt aber auch im Bereich Jura. Also da ist schon unheimlich viel im Gange. Eine der größten Application-Layer-Firmen war jetzt auch Jasper. Die haben aus dem Nichts 100 Millionen Jahresumsatz gebaut. Ja, wie nachhaltig das ist, ist ein ganz anderes Thema, aber da sieht man eigentlich, wie viel Potenzial, wie viel Bewegung.
Was machen die? Also wo kommen die so eine Million?
Die machen auch so Werbetexten, also so Writing-Tools, also wenn man jetzt Texte erstellen will, Blogbeiträge, Werbetexte, sowas.
Mhm. Okay, aber das hältst du nicht unbedingt für nachhaltig?
Naja, die Frage ist immer die auf dem Application Layer. Es gibt drei Layer in der Generative AI, wie man es jetzt nennt. Das ist der Infrastruktur Layer, also die ganze Hardware, die Basis, die Cloud, auf der das läuft. Dann gibt es das Modell selber. Das wäre das, was GPT-3 ist oder Luminous bei uns. Und dann gibt es Applikationen, die diese Modelle verwenden. Und bei den Applikationen, die im Hintergrund dann eben Luminous verwenden oder GPT-3, ist immer die Frage, wie sehr können die ihren Vorteil verteidigen? Weil es sind mehr oder weniger aufwendig und gut gemachte Interfaces, die aber die Intelligenz, die sie quasi verwenden, in Teilen ja nicht selber gebaut haben, sondern einfach ein Modell von OpenAI oder von Aleph Alpha verwenden. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, so ein Modell, so ein Aleph Alpha Modell verwenden und ein schönes UI drüber bauen, das kann ja irgendwie jeder.
Aber am Ende kannst du ja die Marge rausziehen. Also ich meine, wenn du siehst, es läuft bei denen und die brauchen zwangsläufig deine Technologie, dann kannst du ja dann sagen, die Kosten steigen jetzt ein bisschen.
Kann ich machen, genau. Und dann ist die Frage, gibt es eine Alternative? Also ja, ist OpenAI Microsoft eine Alternative oder geht es jetzt um eine Sache, die zum Beispiel nur ich kann? Dann habe ich natürlich eine größere Pricing Power.
Aber gibt es jetzt denn schon viele Services, die sozusagen auf eurer Aleph Alpha oder auf Luminous aufsetzen? Also hast du da schon sozusagen, siehst du da schon Geschäftsmodelle, die sozusagen jetzt auf eurem Rücken irgendwann entstehen?
Ja, da gibt's schon viele. Das wird auch immer mehr. Das ist dieses Thema, das ist nicht so im Fokus bei uns, aber es passiert dennoch. Also wir haben viele Partner, auch die wir uns also auch gerne unterstützen. Das freut mich sehr zu sehen. Da ist sehr viel Bewegung. Vor kurzem habe ich mit der Tina Klüver gesprochen, die das Kiez leitet, also die Direktorin des KI-Entrepreneurships-Zentrum in Berlin ist. Und die hat gesagt, ein Großteil der Startups, die jetzt entstehen, nutzen eine dieser Technologien im Hintergrund.
Mhm. Ihr habt auch mit euer eigenes Rechenzentrum, ne? Vor kurzem konnte man lesen, habt ihr mit irgendwie Politikern ein Rechenzentrum eröffnet, das in Bayreuth oder im Großraum Bayreuth stehen soll.
Genau das. Wir haben das, wir besitzen und betreiben das stärkste kommerzielle KI-Cluster Europas.
Okay, und also das heißt, euer Modell ist jetzt nicht nur Software, sondern auch wirklich dann irgendwie so Hardware, Rechenzentren und so, das sind ja schon zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben ein Rechenzentrum, wir benutzen auch Clouds. Also wir machen nicht nur unsere eigene Hardware, aber wir haben eben auch eigene Hardware. Und der Grund dafür ist natürlich auch da wieder die Mission Souveränität. Wir wollen für unsere Kunden und unsere Partner das Maximum an Sicherheit und Souveränität anbieten, was möglich ist.
Werden jetzt mehr Produkte entstehen auf Basis von dem, was ihr entwickelt, die dann sich an Endkunden wenden oder eher an Geschäftskunden?
Also unser Fokus ist auf B2B. Unser Fokus sind auf komplexe Wertschöpfungsprozesse in Konzernen und Verwaltung. Die Bewegung, es gibt unheimlich viel, was B2C entsteht. Es gibt unheimlich viele Firmen, die jetzt entstanden sind, die auch tolle Sachen machen, die zum Beispiel sowas wie bei Konferenzen mithören und danach eine Zusammenfassung an alle Konferenzteilnehmer schicken und so. Also tolle Sachen. Man muss bei den ganzen Themen, also alles, was GPT-3 verwendet, da sollte man wissen, dass jedes Datum, was man dorthin schickt an ChatGPT oder GPT-3, das wird komplett der kommerzielle Besitz von Microsoft. Also Microsoft kann jede Information, die dorthin geschickt wird, komplett und ohne Einschränkung kommerziell nutzen. Wenn ich also irgendeinen Text dort hinschicke, dann gehört der danach Microsoft.
Hast du einen ähnlich düsteren Blick auf diese ganze AI-Entwicklung? Ich meine, was Elon Musk dazu als Worst-Case-Szenario sieht, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich glaube, der Sam Altman, also der OpenAI-CEO oder Gründer, der spricht auch von Szenarien, wo dann AI angreift und irgendwie, dass Maschinen irgendwann die Welt übernehmen könnten. Sind das auch so Sachen, die in deinem Kopf drin
sind? Ja, sind es. Und ist auch ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Also jetzt solche Terminator-Fantasien sind vielleicht ein bisschen zu sehr Hollywood, aber dennoch haben wir hier Technologie, die sehr schnell besser wird. Und die in der Lage ist, jetzt schon und mit großer Sicherheit noch in viel weiterem Maße in wenigen Jahren unsere Welt ganz stark zu beeinflussen. Und dass das eine Gefahr darstellt auch, dass das auch eben schiefgehen kann und dass das aber, da geht es gar nicht nur irgendwie um Angreifen. Für mich die ganz naheliegende Frage ist, wie schützen wir unsere Werte in einer neuen Ära? Ja, denn unser ganzes System, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf einer liberalen Demokratie, auf einem Partizipationsprinzip, auf einer gemeinsamen, also der Zusammenarbeit, einer gemeinsamen Wertschöpfung. Und diese schnelle Entwicklung, die hat zumindest das Potenzial, diese Strukturen die ja auch notwendig sind, die im Prinzip unsere Werte tragen, durcheinander zu bringen und eventuell auch zu zerstören.
Mhm. Aber halt eher dann so indirekt weniger greifbar, als jetzt eben über Waffen, sondern es einfach so ein bisschen diese Strukturen ausgehöhlt werden und es werden dann irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt, die langsam dafür über Zeit dafür sorgen, dass halt Menschen nicht mehr so reagieren wie früher.
Das ist das Erste, was passieren wird. Das Erste, was passieren wird, ist, dass nehmen wir an, wir sind jetzt nicht erfolgreich, dann gibt es kein europäisches Unternehmen, was diese Technologie bauen kann. Dann wird die Kontrolle darüber, wie die Zukunft aussieht, in der wir leben, und die wird eben nicht hier sein, die wird in den USA sein. Und natürlich damit auch, du hast es vorhin gesagt, die Wertschöpfung, die dadurch entsteht, die wir brauchen hier, um die kulturellen, die sozialen, die politischen Aspekte dieser Entwicklung eben zu gestalten. Da brauchen wir ja Mittel dafür, wir brauchen da Benzin oder Treibstoff, um quasi Veränderungsprozesse zu starten. Diese wird uns fehlen.
Ab und zu kann man auch von anderen europäischen Firmen lesen. Du sagst jetzt gerade so, ich meine, du bist ja auch der Gründer, du hast ja auch das irgendwie Interesse, dass ihr jetzt da sozusagen im Mittelpunkt steht, aber gleichzeitig es werden auch andere Namen genannt von europäischen AI-Firmen, die es irgendwie gibt, oder sagst du, die sind aber alle nicht auf dem Niveau ernst zu nehmen?
Ja, es gibt natürlich tolle AI-Firmen. Das ist auf jeden Fall richtig. DeepL zum Beispiel ist auch eine tolle Firma. Im Sinne von, wer baut Technologie, wie sie OpenAI baut, da würde mir jetzt keiner einfallen. Also vielleicht auch einfach nicht gesehen, kann immer sein, aber Sprachmodelle in der Größenordnung mit der vergleichbaren Forschung wüsste ich jetzt gerade nicht.
Also DeepL ist ja die Besetzungsfirma, ne? Also ja. Irgendwie aus Köln. Also inwiefern ist das anders? Also ich meine, die wurden ja auch lange Jahre als sozusagen total führend in dem Bereich und auch die waren so ein bisschen so das Hype-Kit eigentlich, bevor jetzt irgendwie OpenAI kam. Da wurde so gesagt, guck mal, DeepL kann das besser als Google Translate und so, es ist die viel bessere Übersetzung, also sind da ziemlich weit vorne. Aber es hat dann trotzdem nicht so viele Menschen interessiert. Was kann jetzt auf einmal OpenAI so viel besser als DeepL?
DeepL interessiert, glaube ich, immer noch viele Menschen. Also die sind immer noch sehr erfolgreich. Mhm. Sie sind immer noch eine der besten, vielleicht sogar der beste Übersetzer. Also ist aus meiner Sicht eine ungebrochene Erfolgsgeschichte. Ist ein bisschen ein anderer Use Case halt. Also DeepL ist ein Use Case, Übersetzung. Und den machen sie phänomenal gut. Mhm. Und das, was wir bauen, ist eine allgemeine Intelligenzinfrastruktur, wo eben auf demselben KI, auf demselben Modell werden Poesiealben mit Texten versehen, können Anwälte bessere Analysen machen, ja, können die Verwaltung intern Texte zusammenfassen. Also das ist quasi alles das gleiche Modell. Das ist halt ein bisschen anderer Fokus, ein anderes Setup. Mhm.
Hast du eigentlich den Sam Altman mal kennengelernt?
Kennengelernt ist zu viel. Also gesprochen ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, ich habe ihn kennengelernt.
Okay, und also ist denn der selber so, also liest du da dessen Research, also ist der selber so das Brain dahinter, oder ist der mittlerweile mehr der Kaufmann, der das vermittelt?
Also er war nie der Spitzen-Researcher selber. Er hat ein, wie es mir scheint, tiefes Verständnis dessen, was da passiert, aber ist nicht selber die treibende Kraft des Researches. Dafür hat er sicherlich, geht mir ja ähnlich in Teilen, einfach keine Zeit auch.
Mhm. Du hast ja sogar mal einen Twitter-Post gemacht, der ziemlich viral ging, wo du geschrieben hast, es fing dann so an, ChatGPT ist eigentlich useless. Da dachte ich, hätte ich vielleicht darüber kennengelernt, aber scheinbar nicht. Warum siehst du, also ich meine, das ist ja schon jetzt gegen all den Hype eine sehr überraschende Aussage.
Ja, du musst da allerdings dann vollständig zitieren, weil ich gesagt habe, es ist useless für gewisse Aufgaben, in gewissen Kontexten. Und das ist tatsächlich auch das, was uns unsere Kunden sagen. Also wir haben einen Kunden, der ist mit einer der kompetentesten Ansprechpartner im Bereich legal in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und die haben dort auch Tests gemacht mit ChatGPT und haben gesagt, wie reagiert denn ChatGPT auf juristische Probleme? Und haben gesagt, alles, was nicht mehr Allgemeinwissen ist, also jedes juristische Frage oder Situation, die ein bisschen in der Komplexität höher ist als Allgemeinwissen, da war ChatGPT eigentlich immer auf eine gewisse Art und Weise falsch. Ja, und dann ist das eine. Und das andere ist, dass ein Anwalt ja auch gar nicht, selbst wenn es richtig wäre, selbst wenn ChatGPT auf eine juristische Frage richtig antworten könnte, dann ist die Aufgabe eines Anwaltes oder eines Mediziners oder eines anderen Experten, ist ja genau das Abwägen, das Verstehen von verschiedenen Perspektiven. Dann gibt es einen Kommentar, dann gibt es irgendwas im Archiv, dann gibt es eine Hausmeinung, dann hat man Erfahrung aus ähnlich gelagerten Prozessen zum Beispiel und so. Und dann gibt es was aus der Richtung Europa zum Beispiel in einer anderen Sprache. Und das ist ja gerade eine Aufgabe, wo es gar nicht so einfach ist zu sagen, richtige Antwort, ja, nein.
Mhm. Und das könntet ihr besser?
Das können wir besser, ja. Das können wir aus mehreren Gründen besser. Und ging tatsächlich wild viral, also für meinen winzigen Twitter-Account dann irgendwie 1.800 oder so Likes und über 200.000 Impressions, das war schon wild.
Am Ende ist mir dann doch noch eine Sache aufgefallen, ich dachte, ach guck mal, da, so geht's also ganz gut bürgerlich, oder so dringt es also dann wirklich ganz, ganz normal in den Alltag ein. Und zwar habt ihr irgendwie Lumi, ein System, was in Heidelberg irgendwie Behörden helfen soll. Ach guck mal, jetzt wird's ja mal anfassbar und jetzt wird's ja mal irgendwie für den Normalmenschen greifbar. Was macht Lumi?
Lumi ist der digitale Bürgerassistent. Ist im Prinzip ein System, was recht ähnlich theoretisch funktioniert wie ChatGPT. Und gab es auch schon ein paar Monate vorher. Also wir waren da unserer Zeit voraus. Ist aber in der Funktion stark eingeschränkt. Also Lumi soll mit Absicht eben nur über die Dinge sprechen, die die Stadt Heidelberg, der OB und das Amt für Digitales sich ausgesucht haben, gesagt haben, diese Information wollen wir jetzt mit den Bürgern teilen. Und dann kann aber Lumi in einer normalen Unterhaltung, also auch mit mehreren Utterances in freier Sprache, diese Information weitergeben. Das funktioniert oft ganz gut, nicht immer. Ja, wir sind da auch noch dran. Wir wollen noch keinen und sind kein Chatbot-Anbieter. Also wir wollen nicht den Unternehmen, die etablierte Chatbot-Anbieter sind, da jetzt Konkurrenz machen mit all den Funktionen und Möglichkeiten, die so ein Chatbot bietet. Wir haben aber da die Möglichkeit gehabt, unsere Technologie mal gemeinsam mit der Stadt Heidelberg auf die Straße zu bringen. Das hat viel, viel Spaß gemacht und da wird auch noch einiges passieren, was den Lumi in Heidelberg angeht in der Zukunft.
Aber gefühlt hat das wahrscheinlich jeden Tag irgendwie so 10 oder 20 Nutzer.
Ja, das ist also tatsächlich haben wir jetzt auch gerade durch das Interesse der letzten Wochen, sehen wir natürlich schon auch ein Interesse dort. Wir haben viele Nutzer fragen Lumi, wann der Müll abgeholt wird. Das ist einer so der Dauerbrenner-Themen. Und da haben wir das tatsächlich auch Lumi mit einer Datenbank verbunden. Also da kann man dann auch wirklich für verschiedene Monate und Straßen genau fragen, welche Sorte Müll. Und so, kannst du mal ausprobieren, funktioniert ganz gut. Aber natürlich ist das jetzt kein Use Case, wo wir Gewinn machen damit.
Ja. Ich meine, es ist auch hoffentlich nicht so, dass jetzt irgendwie so ein bisschen die Analogie, irgendwie ChatGPT, das nutzen jetzt ein paar hundert Millionen Menschen jeden Tag und ihr macht Lumi und das machen dann irgendwie 30 oder 40 Heidelberger. Das ist jetzt irgendwie, das ist ein unfairer Vergleich jetzt.
Ja, das ist was, also anderes Ziel. Also Lumi für Heidelberg ist jetzt nicht da, wo wir viel Geld verdienen dabei. Was aber natürlich schon, und da hat der Eckhard Würzner und das Amt für Digitales schon auch Weitsicht gezeigt, aus meiner Sicht, dass die Unterstützung des Bürgers für eine Verwaltung der Zukunft. Es gibt ja auch Online-Zugangsgesetz und so. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie kann denn eine Verwaltung KI nutzen im Sinne des Bürgers, dann ist natürlich so eine Technologie, wo man sagt, ich kann mich unterhalten, ich kann Fragen stellen, ich kann Perso beantragen, mir kann geholfen werden in verschiedenen Sprachen. Und was mir sehr gefällt an dem Lumi in Heidelberg ist, dass dort auch, wenn man sehr schlechte Grammatik und Orthographie hat und Sprachen mischt und so, dann hat man trotzdem eine ganz gute Chance, dass Lumi das versteht und man kann Rückfragen stellen und so. Also ich glaube, wir haben mit der Technologie, ja, jetzt vielleicht noch nicht in der Ausbaustufe, wo wir sind, aber dort, wo wir hingehen, haben wir eine Möglichkeit, den Bürger ganz anders zu unterstützen.
Jetzt haben wir wirklich da eine große Runde gemacht, wo du herkommst, wie deine Firma gebaut ist, entstanden ist und was du so in der Zukunft da siehst. Oder also habe ich irgendwas vergessen, was du sagst, das ist irgendwie dir besonders wichtig oder das wird übersehen bei der ganzen Diskussion gerade oder was dich am meisten überrascht hat? Ich also bin ja selber da nicht, also der Laie am Ende. Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich jetzt für Hörer wichtig zu verstehen, was jetzt noch nicht rausgekommen ist?
Es gibt tausend Themen. Regulierung ist auch noch so ein Thema, was aktuell wild debattiert wird. Uns steht ja der EU-AI-Act bevor. Ich war auch im Bundestag, im Digitalausschuss als Experte dort. Das ist vielleicht nur ganz kurz dazu eine durchaus sehr gefährliche Entwicklung, die aus meiner Sicht, und da stimme ich auch dem, was der Bitkom sagt und was der KI-Bundesverband sagt, zu, dass diese Regulierung, so wie sie angedacht ist, die Innovationskraft Deutschlands und Europas signifikant drosseln kann.
Weil einfach da, sagen wir, so viel reguliert wird, dass man dann bestimmte Sachen nicht mehr machen darf, die in anderen Ländern gemacht werden, dann darüber zurückfällt.
Man darf gewisse Sachen nicht machen. Oder wenn man sie macht, sind sie sehr, sehr aufwendig. Und man muss sehr viel Dokumentation dazu machen. Und das ist ein Grund, warum natürlich die großen Tech-Giganten der USA Lobbyismus für Regulierung machen. Eine Microsoft, eine AWS, die wünschen sich Regulierung, die machen in Brüssel dafür Werbung, dass reguliert wird, weil es natürlich für Microsoft kein Problem ist, 50 Menschen einzustellen, die nichts anderes machen als Dokumentation für ihre KI erstellen. Aber für eine Firma wie Aleph Alpha ist das existenzbedrohlich.
Also das heißt, Regulierung hilft am Ende den Großen und nicht, wie es eigentlich gedacht ist, den Kleinen. Ne?
Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man damit den Kleinen helfen will. Ich glaube, das ist einfach, man nimmt es in Kauf. Man glaubt, dass diese Regulierung das Richtige sei, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass sie den Kleinen hilft.
Ich hätte jetzt gerade sogar gedacht, dass du sagst irgendwie, die ganzen US-Firmen freuen sich, wenn Europa der Regulierungsweltmeister ist, was wir ja auch sind, wofür wir auch ab und zu gelobt werden, aber dass die sich in Wahrheit dann vielleicht irgendwie im Nachbarzimmer kaputt lachen und sagen, okay, die Europäer regulieren sich irgendwie vollkommen zu Tode und wir lassen das da alles geschehen, freuen uns darüber, aber wir können dann irgendwie unseren Fortschritt ausbauen und unseren Vorsprung ausbauen in einer Gegend, wo es nicht so stark reguliert ist.
Klar, dass wir unsere Ressourcen, aber auch unsere ganze kreative Energie darauf verwenden, Regulierung zu machen, anstatt Innovation zu machen. Das ist natürlich schon praktisch für die, die am Schluss die Wertschöpfung dominieren wollen.
Gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie immer wieder die These, dass das halt irgendwie, es gibt auch einen Wettbewerbsvorteil für Europa oder es gibt irgendwie einen USP, den man hat, dadurch, dass man halt hier sozusagen so Strukturen hat, die nirgendwo anders auf der Welt so stark reguliert sind. Aber das sagst du, das hat in sich keinen Vorteil eigentlich.
Kaum. Also die Tatsache, dass wir beim Betreten jeder Webseite Cookies bestätigen, hat, glaube ich, für uns keinen Wettbewerbsvorteil. Also ich sehe es ist notwendig, dass Technologie gut funktioniert. Und auch unsere Kunden schätzen natürlich unsere Souveränität und die Vertrauenswürdigkeit, mit der wir arbeiten. Das ist aber nichts, was durch Regulierung dazukommt. Also gute KI-Systeme bauen, die repräsentativ sind, die ohne Bias funktionieren, hohe Sicherheitslevel herstellen. Das sind Dinge, die natürlich ein Wettbewerbsvorteil sind. Dass ich auf meine Webseite einen Button zum Cookies erstellen mache oder dass ich eine Dokumentation irgendwo an irgendeine Regulierungsbehörde abgebe, das ist kein Wettbewerbsvorteil.
Okay. Also, wir müssen das fortsetzen. Das Schöne ist, wir können es ja auch fortsetzen, denn du hast mir zugesagt, wenn das normal läuft bei dir alles, dann sehen wir dich am 9. oder 10. Mai bei uns auf dem Festival in Hamburg. Also dann gibt es sozusagen irgendwie den europäischen Sam Altman zumindest mal bei uns. Da bin ich natürlich stolz drauf, dass wir dich da haben. Vielen Dank schon mal vorab und vielleicht jetzt für die viele war das schon mal eine sehr, sehr gute Einstimmung, auch vielleicht eine Überraschung, dass wir überhaupt solche Firmen hier haben. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Vielleicht gibt es ja dann schon irgendwelche neuen Partnerschaften. Das klang ja gerade so ein bisschen so, als wenn da im Hintergrund zumindest Gespräche laufen. Ich könnte mir vorstellen, eine Finanzierungsrunde oder irgendwelche europäischen Tech-Champions oder whatever. Also wir bleiben dran. Vielen Dank für deine Zeit, Jonas.
Danke, hat viel Spaß gemacht. Ja genau, würde mich freuen, wenn wir uns in Hamburg sehen.
Auf jeden Fall. Also wir stehen hier bereit.
Klasse, danke.
Jo, ciao, ciao.
Ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.